Halt, stopp, bevor es losgeht. Diese Folge wird euch präsentiert von der Volksbank in Ostwestfalen.
Und die Volksbank hat gerade ein richtig schönes Projekt laufen. Es heißt Gemeinsam statt einsam. Das Beste, jede und jeder kann ganz einfach mitmachen. Alles, was ihr braucht, ist ein selbstgebastelter Weihnachtsstern. Vorlagen findet ihr in den Volksbank-Geschäftsstellen und auf der Website. Oder ihr legt einfach selbst kreativ los und bastelt euren Stern frei Hand. Wenn euer Stern fertig ist, bringt ihr ihn bis zum 19. Dezember in eine Geschäftsstelle der Volksbank in Ostwestfalen. Und jetzt der wichtigste Teil. Für jeden abgegebenen Stern spendet die Volksbank 2 Euro an die Telefonseelsorge hier in der Region. Die leisten wirklich wichtige Arbeit. Sie sind da, wenn sonst niemand da ist. Rund um die Uhr, anonym und kostenlos. Da wird zugehört, getröstet und auch ganz praktisch geholfen. Gerade in der Weihnachtszeit bedeutet das vielen Menschen sehr viel. Also, werdet kreativ, bastelt einen Stern und tut damit richtig was Gutes. Alle Infos findet ihr auf Volksbank in ostwestfalen.de/Weihnachten oder direkt in den Geschäftsstellen. Und jetzt viel Spaß mit Plan B.
Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Britta Wendt.
Mein Bielefeld-Geräusch.
Das ist das Geräusch, was ein Turnhallenboden macht, wenn man mit den Gummisohlen von Handballschuhen rüberschlittert. Vor allem bei so Richtungswechseln und so. Das ist für mich so ein ganz prägendes Geräusch.
Mein Bielefeld-Platz.
Da würde ich sagen, das Rathaus. Finde ich irgendwie so, was die historische Einordnung angeht, einfach interessant mit neuem und altem Rathaus, was das irgendwie so über die Bielefelder und auch gesamtdeutsche Geschichte erzählt. Und da wird natürlich einfach ganz viel prägende Politik für das Stadtbild gemacht.
Mein Bielefeld-Gefühl.
Ich glaube, da wird's kitschig. Es ist zu Hause. Es ist irgendwie immer geblieben, egal wo ich gewohnt habe und auch wenn ich mich an den anderen Orten wohlgefühlt habe. Es war irgendwie immer noch ein bisschen mehr zu Hause als das, wo ich gerade war.
Britta, ein ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, da zu sein.
Britta, das ist das erste Mal, dass wir eine Folge des Bielefelders online aufzeichnen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir beide einfach wahnsinnig viel unterwegs sind. Wo bist du gerade? Was machst du?
Jetzt gerade bin ich in Bielefeld. Was ein Zufall. Ich bin auf Familienbesuch hier, wohne aber eigentlich momentan in Remscheid und bin irgendwie hauptsächlich eigentlich tagsüber in Köln anzutreffen, da ist mein Trainingsmittelpunkt. Ich bin Rollstuhltennisspielerin, da trainiere ich und ansonsten spiele ich Turniere auf der ganzen Welt und da findet man mich mal hier, mal da. Deswegen sind Online-Aufnahmen für mich immer was Wunderbares.
Ja, für mich auch, total. Du hast es gerade schon gesagt, du bist für deinen Sport super viel auf Achse. Rollstuhltennis ist deine Leidenschaft, für die du unglaublich viel tust und ja auch unglaublich tolle Erfolge zurückbekommst, ne?
Ja, das stimmt, genau. Wir sind eine ganz turnierintensive Sportart. Das heißt, ich spiele so 20, 25 Turniere im Jahr. Versuche mich da hauptsächlich auf Europa zu konzentrieren, aber manchmal muss es dann auch interkontinental losgehen. Das gibt einem natürlich auch ganz viel zurück und die Erfolge sind dann einfach eine gute Rückmeldung, dass das, was ich da mache, irgendwie gut ist und dass ich gut arbeite.
Ja, du spielst auf internationalem Niveau, du bist in der Weltrangliste auf Platz 35, trainierst für die Paralympics in L.A. Ich habe so in der Vorbereitung habe ich gedacht, also ich spiele Golf und wenn ich nur so ein Gag-Turnier habe, da geht mir schon total die Düse. Gerade im Profisport, man braucht Nerven wie Drahtseile, oder?
Ja, also um es ganz lapidar zu sagen, Tennis ist auch ein totaler Psychosport. Mhm. Man ist da alleine auf dem Platz. Das ist der Unterschied zum Handball. Früher habe ich Handball gespielt, hauptsächlich. Da konnte man irgendwie ganz viel auch so mit dem Team ausmachen. Mhm. Und beim Tennis stehe ich da alleine. Das heißt, alles, was nicht gut läuft, muss ich mit mir selbst verarbeiten. Mhm. Alles, was gut läuft, muss ich verarbeiten, aber auch irgendwie richtig einordnen, um nicht jetzt zu denken, plötzlich funktioniert alles, ich mache die verrücktesten Dinge. Mhm. Deswegen ist es schon echt intensiv. Da muss man auch viel dran arbeiten und da ist Erfahrung, glaube ich, auch Gold wert.
Ja, das ist eine totale Parallele zum Golf. Das ist auch ein mega Psychosport. Genau das, was du beschreibst, ne? Man muss irgendwie für sich alleine dann seine Sachen einordnen. Und viele Dinge, die gestern noch funktioniert haben, funktionieren heute einfach nicht mehr. Das ist so ein Kopfsport. Wie gehst du da dran? Also, ich frage für eine Freundin, wie kriegst du das hin, deinen Kopf so zu fokussieren, dass der nächste Schlag eben dann besser ist als den du gerade versemmelt hast vielleicht.
Ja, ich habe da mit einem Sportpsychologen auch dran gearbeitet, da einfach quasi Muster für mich zu finden, auf die ich mich fokussieren kann, wenn es gerade nicht so läuft. Das können Sachen sein wie irgendwelche visuellen Dinge. Ich mag es mir, den Ball als visuelles Hilfsmittel zu nehmen. Mir hilft, was ja ganz häufig einsetzt, ist so ein Gedankenkarussell. Man fängt an, ganz viel nachzudenken und dann funktioniert die Rückhand nicht und dann denke ich nach, was da jetzt technisch falsch läuft und so weiter und so fort. Das hilft aber in der Regel nicht. Und um das zu unterbrechen, hilft mir zum Beispiel Musik. Also ich singe mir selber im Kopf Lieder vor, wie so Ohrwurm. Weil wenn ich singe in meinem Kopf und manchmal bewege ich auch meinen Mund dabei, dann habe ich halt keine mentale Kapazität mehr, mir jetzt sonst so viel Gedanken um meine Rückhand zu machen. Und dann mache ich halt einfach.
Das ist so witzig, weil ich ganz häufig beim Abschlag, bei einem Turnier, summe ich die Melodie von Indiana Jones.
Ja, können die unterschiedlichsten Dinge sein, genau. Und ich habe eine Zeit lang gedacht, dass das ein Zeichen ist davon, dass ich zu wenig Fokus habe. Aber eigentlich habe ich dann irgendwann erkannt, dass es was ist, was mir als Mittel sogar hilft, wenn ich das bewusst einsetze. Wenn ich jetzt merke, hey, ich finde gerade ganz viel statt im Kopf, dann einfach mal bewusst mir ein Lied, das mir hilft, in die Gedanken zu holen.
Mhm. Wenn man singt, kann man keine Angst haben, habe ich mal gelesen.
Ja, vielleicht ist das so. Also ich mache das vor allem gerne, wenn ich irgendwie so einen Matchball habe, egal ob für oder gegen mich. Da passiert dann schon häufig ganz viel im Kopf und auch natürlich Angst. Also Angst spielt da eine ganz große Rolle.
Ja. Was sind das für Songs, die du dann hörst in deinem Kopf?
Ach, ich versuche schon was zu finden, was jetzt vom Text her auch irgendwie motivierend ist. Eher so poppige Sachen. Mhm. Also das variiert aber auch total, was gerade irgendwie so bei mir los ist. Es gibt ein Lied, was ich jetzt in letzter Zeit häufiger hatte, das ist, ich glaube, es heißt Afraid No More oder so. Mhm. Und das hat dann eigentlich immer ganz gut gepasst und hat mir gut geholfen, in letzter Zeit zumindest.
Ja, auch da geht's wieder um Angst, ne? Keine Angst haben.
Ja. Genau.
Bist du aber so von deiner Grundanlage eher ein ängstlicher Mensch?
Nee, ich glaube nicht. Ich bin so ein ziemlich zuversichtlicher Mensch, manchmal vielleicht sogar zu sehr, dass schon immer irgendwie alles gut gehen wird.
Wieso zu sehr?
Ich glaube, dass ich manchmal sehr viel an das Gute im Menschen glaube, was irgendwelche irgendwie abschließend zu Hause angeht, so ungefähr. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig oder, also ich sag auch immer, Ich bin im Alltag Rollstuhlfahrerin, kann aber auch laufen. Und dann stelle ich häufig, wenn ich zu Freunden gehe, irgendwie den Rollstuhl im Treppenhaus ab, wie das viele mit dem Kinderwagen machen. Und dann sage ich immer, ach, was, es klaut doch kein Mensch einen Rollstuhl. Also dann gibt es aber Geschichten, die ich höre auf der Tour von Leuten, die sagen, ja doch, so wurde mir mein Rollstuhl geklaut. Und da bin ich aber immer sehr optimistisch, was das angeht. Aber ich glaube, selbst wenn mir mal irgendwas passiert, bin ich froh, wenn ich mir das beibehalten kann. Das vereinfacht vieles.
Ja, total. Also ich meine, Zuversicht ist ja so ungefähr das Produktivste, was man haben kann, finde ich.
Ja, total. Es hält einen ja sonst zurück und man beschäftigt sich in Gedanken mit Dingen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nie eintreten werden. Ja. Und wenn sie dann doch eintreten, dann kann ich mich immer noch dann damit beschäftigen.
Genau. Ja, das übe ich noch, da bin ich noch nicht ganz so gut, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ja. Was ich total als destruktiv empfinde, ein destruktives Gefühl, da würde ich gerne mit dir drüber reden, ist das Gefühl Mitleid. Also wenn man nach dir googelt, dann wird es ziemlich schnell klar, dass dir das ziemlich auf den Keks geht, wenn dir Leute mit Mitleid entgegenkommen und sowas sagen wie, ach, sie ist trotz der Behinderung, ist sie so erfolgreich. Also das nimmt man sehr deutlich wahr, dass dich schon einfach nervt.
Ja, total. Und da bin ich auch inzwischen, ehrlich gesagt, manchmal anderen Leuten gegenüber auch direkter. Also was mir ganz viel passiert ist, wenn Menschen dann irgendwie erfahren, dass ich eine Behinderung habe, oh, das tut mir so leid und ach, wie schrecklich und sie sind doch noch so jung und sowas. Und mich stört enorm, dass man mein Leben damit abwertet. Ja. Die Leute haben keine Ahnung über meine Lebensrealität, wie viel Glück ich im Leben habe, wie viele Privilegien ich eigentlich schon immer hatte. Und gleichzeitig können sie auch nicht wissen, was bei anderen Menschen, die jetzt von außen erstmal zum Beispiel keine Behinderung haben oder so, was bei denen erstens innen los ist oder in ihren Lebensumständen oder so. Und einfach von außen zu beurteilen, dass mein Leben jetzt gerade minderwertiger ist, weil ich eine Behinderung habe, ist einmal mir gegenüber unfair, weil ich glaube, ich einfach mein Leben echt gut gestalte und auch den anderen Menschen in meinem Leben gegenüber unfair, die es zu einem ganz tollen machen.
Ja, kann ich total nachvollziehen, weil in dem Moment werden ja Maßstäbe der Menschen an dich angelegt, von denen sie überhaupt nicht wissen, ob das für dich in irgendeiner Form relevant ist.
Ja, genau. Und es gibt natürlich Menschen, die ihre Behinderung als Belastung empfinden und das ist einfach was ganz Individuelles. Das hat aber, das kann man von außen nicht erkennen und das lässt sich nicht pauschalisieren.
Ja. Ist es sehr anstrengend, sich dagegen immer wieder aufzulehnen?
Ja, weil ich schon auch tendenziell nett zu den Menschen sein möchte. Mhm. Und besonders unangenehm ist es in Situationen, wo ich von der anderen Person etwas möchte oder abhängig bin. Ich habe das erlebt auf Wohnungssuche. Mhm. Dann, ich möchte ja dann eine Wohnung haben und dann kommt halt sowas. Und dann schlucke ich es schon auch häufig noch runter. Das vielleicht abstellen zu können, wünsche ich mir. Und da werde ich in langsamen Schritten immer besser drin, auch mal unangenehm zu sein und dann nicht dem Gegenüber immer irgendwie ein positives Gefühl zu lassen.
Also ich kann mir vorstellen, es ist ein schmaler Grat. Auf der einen Seite möchtest du natürlich für dich einstehen, auf der anderen Seite, genau in so einer Abhängigkeitssituation, dann vielleicht halt auch eben nicht zu patzig sein, stelle ich mir anstrengend vor.
Ja, es ist häufig anstrengend und es ist häufig dieses Gefühl, im Nachhinein sich zu denken, meine Güte, ich hätte da wirklich mehr für mich einstehen sollen. Und das lässt sich ja auf ganz viele Themen irgendwie ausbreiten. Ja. Also das sind am Familientisch zu sitzen und da kommen vielleicht Äußerungen, die rassistisch sind oder was auch immer. Das erleben, glaube ich, auch viele in ihrem erweiterten Familienkreis mindestens. Und dann auch das Gefühl zu haben, boah, ich hätte einfach mehr sagen müssen in dem Moment. Und das ist was, was man aber schon auch trainieren kann.
Total,
ja, das versuche. Ja.
Das ist, ich finde schon, das ist eine Sache der Übung, da auch nicht zu streng mit sich zu sein und zu sagen, ja, okay, das war eine Situation, da konnte ich eben nicht so reagieren, wie es gerade gut gewesen wäre, aber ich nehme einen Lerneffekt fürs nächste Mal mit, ne, oder übernächste Mal.
Ja, genau. Und ich versuche schon auch den Menschen dann klarzumachen, ich mache dir jetzt gar nicht persönlichen Vorwurf, weil so sind wir sozialisiert, so ist unsere Gesellschaft irgendwie aufgebaut, ein Stück weit. Mhm. Aber die Rückmeldung zu geben, so dass es eben die Person beim nächsten Mal vielleicht auch besser machen kann.
Ja. In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich noch so gedacht, obwohl die Menschen viel so mit dir rumeiern. Was kann ich jetzt sagen? Kann ich da jetzt nachfragen oder nicht? Wie nimmst du das wahr? Wie sind Menschen da so ein bisschen, dass sie dich in Watte packen oder vorsichtig sind, obwohl sie es vielleicht nicht müssten? Oder wie nimmst du das wahr?
Wir machen eine kleine Pause und stellen euch unseren heutigen Werbepartner vor. Und zwar ist das der Wind- und Solarparkentwickler UKA. Seit 25 Jahren denkt UKA die Zukunft enkelgerecht und du kannst ein Teil davon sein. Egal, ob als Ingenieur, Betriebswirt, Geograf oder Jurist, bei UKA haben ganz viele Berufsfelder eine Zukunft und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wenn du dich bewerben möchtest, alle Infos findest du auf uka-gruppe.de. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Ja, ich glaube, dass viele Menschen natürlich ein Stück weit Berührungsängste haben, weil das Thema Behinderung bei uns stiefmütterlich behandelt wird. Das ist natürlich dann auch unangenehm, Aber ganz ehrlich, wenn man sich fragt, ob man mir eine Frage stellen kann bezüglich meiner Behinderung, dann sollte man es lieber nicht tun. Weil diejenigen, die es dürfen und diejenigen, die mit mir auch über intime Dinge meiner Behinderung und so weiter sprechen dürfen, die wissen das dann schon. Ja. Und ansonsten bin ich einfach froh, wenn das nicht groß thematisiert wird.
Ja.
Es ist immer gut, wenn die Leute es schaffen, Privilegien abzuchecken und zu wissen, irgendwie die und die Veranstaltung, ich lade die Britta Wendt ein, dann lasse ich ihr in der Mail einmal zukommen, was die Barrierefreiheitssituation vor Ort hergibt.
Mhm.
Einfach nur die Information. Und wenn ich dann das Gefühl habe, das funktioniert für mich so nicht, dann kann ich mich ja zurückmelden. Das sind so Dinge, die man schon erwarten kann, aber über die Behinderung spezifisch. Wenn man sich fragt, ob man da was fragen kann, dann sollte man es einfach lieber lassen.
Guter Punkt. Gefällt mir. Ja, finde ich gut. Allerdings, du sprichst schon gerne darüber, über Behinderung in der Gesellschaft, ne? Einfach da auch nochmal irgendwie eine Plattform zu schaffen, wie du es gerade gesagt hast, ne? Solche Beispiele wie mit der Barrierefreiheit, das ist ja schon auch wichtig.
Das als gesellschaftliches Thema zu behandeln, da rede ich auch offen und gerne drüber, weil ich da selber auch einen Lernprozess durchgemacht habe in den letzten Jahren. Das, was ich eben gesagt habe, bezog sich eher auf persönliche Fragen.
Ja, ja, klar.
Aber so gesamtgesellschaftliche Sachen, da spreche ich auf jeden Fall inzwischen gerne drüber, weil ich jetzt auch das Gefühl habe, genug Wissen zu haben und für mich einen Prozess durchgemacht zu haben, der es mir erlaubt, da ein fundiertes Bild zu haben dazu, was das Problem in unserer Gesellschaft ist im Umgang mit Behinderungen und was Lösungen sein können.
Was siehst du für dich als größtes Problem? Also für die Gesellschaft?
Dass häufig, also wir stehen Barrieren gegenüber. Und ein Leben mit Behinderung zu führen, ist schwieriger als eins ohne zu führen. Die Kausalität dabei liegt aber nicht bei meiner Behinderung, sondern dabei, dass unsere Gesellschaft und unsere Infrastruktur nicht dafür ausgelegt ist. Mhm. Und diese Problemverlagerung im Kopf hinzubekommen, dass nicht meine Behinderung das Problem ist und damit auch nicht meine Behinderung etwas ist, was überwunden werden muss oder negativ ist, sondern dass einfach diese Gesellschaft nicht vorbereitet ist für diese Menschen und dass man das ändern kann mit gesellschaftlichem Willen. Und wenn man jetzt anerkennt, dass das etwas ist, was man ändern kann, dann muss man ja auch kein Mitleid mehr mit mir haben oder mit Menschen mit Behinderung, sondern dann ist man ja in einer Position, wo man tatsächlich was bewegen könnte, weil die Gesellschaft und die Infrastruktur darauf vorzubereiten, dass Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen sie voll nutzen können, das könnte man ja beeinflussen im Gegensatz zu meiner Behinderung. Und da kommt man in eine aktive Position der Gesamtgesellschaft. Und das ist natürlich viel anstrengender, als einfach nur zu sagen, ach, die armen Behinderten, das ist schon wieder eine Treppe für die Rollstuhlfahrer. Und das macht es zu einer ganz anstrengenden Aufgabe. Aber wenn man es schafft, dieses Bild zu etablieren, könnte man definitiv weiterkommen.
Du hast eben gesagt, du hast jetzt mittlerweile genug Wissen, um dich da zu positionieren und du bist deinen Weg gegangen. Bist du eine Person, die erstmal eine Grundlage braucht, bevor sie rausgeht? Also, dass du erstmal sehr fundiert bist in allem, was du tust?
Ach, ich würde schon auch kritisch mit mir selbst sagen, dass ich nach meinem Unfall, auch wenn irgendwelche Interviewanfragen kamen, schon auch Interviews gegeben habe, die ich jetzt so nicht mehr geben würde. Wo es dann irgendwie um mein Unfallereignis geht oder so. Und da habe ich viel dazugelernt. Würde ich im Nachhinein anders machen, aber hat sich in dem Moment für mich noch nicht so angefühlt, als wäre das jetzt gerade problematisch. Und dann hat irgendwann dieses Unwohlsein bei mir eingesetzt. Da habe ich gemerkt, immer wenn die Leute mir gesagt haben, wie gut ich mit meiner Situation umgehe, diese Umschreibung, nicht irgendwie das Wort Behinderung in den Mund nehmen, sondern wie beeindruckend ich mit meiner neuen Situation umgehe, habe ich irgendwann ein Störgefühl entwickelt. Und so habe ich dann irgendwann gelernt, dass es daran liegt, dass die Leute mir ja gerade sagen, dass mein Leben jetzt weniger wertvoll ist. Das, was wir am Anfang gesprochen haben.
Ja, also es ist eher ein Prozess, durch den du gegangen bist.
Ja.
Weil ich so gerade gedacht habe, so wie du wirkst, als wärst du eine Person, die jetzt erstmal, ne, sich ganz viel Wissen drauf schafft, egal welches Thema, und sich dann positioniert. So,
ja, genau. Also ich glaube, über die gesellschaftliche Position von Menschen mit Behinderung habe ich damals definitiv noch nicht geredet. Mhm. Da hätte ich mich nicht in der Kompetenz gesehen. Und das mache ich eben erst jetzt, wo ich das Gefühl habe, da auch fundierter verstanden zu haben, was die Mechanismen sind, die mich so stören.
Ja. Es gibt ein Thema, was uns beide eint. Also sportlich bin ich eine wahnsinnige Niete. Da könnten wir uns gar nicht so wahnsinnig austauschen. Ein Thema, wo wir beide aber sehr viel Wert drauf legen, das ist das Thema Feminismus. So habe ich es zumindest recherchiert.
Ja, das stimmt.
Ja, und auch da empfinde ich es genau so, dass es eben Prozess ist. Ne, es gibt Themen, wo ich vor ein paar Jahren gesagt habe, ach komm, ey, diese ganze Genderreihe, das ist doch jetzt so wichtig auch nicht, wo ich heute denke, meine Güte, oh, da musste ich aber wahnsinnig viel lernen, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich bin damit ein Stück weit aufgewachsen. Oh. Jetzt nicht mit Gendern, das ist ja jetzt kein Thema, das in meiner Kindheit schon da war, aber so mit dem Grundverständnis davon, dass irgendwas noch falsch ist und dass da noch ein Weg zu gehen ist. Mhm. Damit bin ich aufgewachsen. Das ist, glaube ich, ein Privileg. Aber das geht ja nicht jedem so, ne?
Nee, absolut.
Und da gibt es aber kein zu spät quasi. Mhm. Da kann man sich auch irgendwie als Erwachsener natürlich noch mit beschäftigen und ein Stück weit einarbeiten, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und da ist, ich glaube, was diese beiden Themen auch vereint, ist, dass ganz viel geschafft wäre, wenn Menschen es schaffen, ihre Privilegien und die von anderen gut einschätzen zu können. Also die eigenen, man kann das lernen, indem man einfach mal für sich selber durchgeht. Was sind jetzt die Privilegien, die ich in meinem Leben hatte und habe? Und dann über die Zeit so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wenn man neue Leute kennenlernt, hey, wie kann ich gerade die Privilegien einschätzen? Welche Privilegien hat die Person und welche aber eben auch nicht? Mhm. Und was sollte ich dann in meinem Verhalten anpassen? Das ist, glaube ich, was wo ganz viel getan wäre für sämtliche Diskriminierungsformen.
Ja, total. Und dennoch ist es, finde ich, gerade in der Interaktion mit Menschen oft gar nicht so leicht, diese Privilegien dann auf den Tisch zu legen. Ne? Wir hatten gerade jetzt im Freundeskreis, hatten wir eine wirklich lebhafte Diskussion mit einem Freund, der ist fantastisch, ist ein ganz toller, offener Mensch, der dann aber eine Position hatte, die ich so nicht vertreten konnte. Und wir dann genau über diese Privilegien sprachen, ne? Guck mal irgendwie, und du als Mann hast vielleicht im Arbeitsleben auch nochmal die eine oder andere, den einen oder anderen Vorteil. Und er dann natürlich auch sagt, ja, aber nur weil ich ein Mann bin, ist das natürlich jetzt nicht automatisch so der Fall. Ich kann mich genauso sensibel mit einer Situation beschäftigen wie eine Frau auch und mit Diskriminierung zurechtkommen müssen. Aber dass überhaupt so eine Diskussion zustande gekommen ist, das wiederum ist schon wieder ein Privileg, ja, oder?
Total, total. Und dann aber auch zu glauben, also den Menschen zu glauben, dass sie gewisse Erfahrungen gemacht haben. Und versuchen zu verstehen, was das dann macht mit einem. Ich glaube, dann kann das eine richtig hilfreiche Diskussion werden.
Ja. Gibt es Situationen, wo du sagst, das habe ich als Frau erlebt und das kann eben kein Mann nachvollziehen?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt diese klassischen Dinge, diese Rollenverteilungsdinge, die ja einfach immer noch dauerhaft stattfinden. Es gibt Dinge, die ich auch im Arbeitsleben erfahren habe, wo ich Praktikantin war und es gab auch einen männlichen Praktikanten und dann hieß es irgendwie, hier müssen die und die Putzarbeiten in der alten Geschäftsstelle gemacht werden. Das machst du mal und der andere, der männliche Praktikant, der macht die inhaltlichen Dinge, die hier gerade, das ging um Sportmanagement, irgendwie spezifisch interessant sind und solche Sachen. Da habe ich definitiv im Arbeitsleben Dinge erlebt, aber auch so im Privaten, was Erwartungshaltungen angeht. Mhm. Ich glaube, es ist so ganz stark auch darauf ankommt, in was für, in Anführungszeichen, Kreisen man so unterwegs ist. Ja. Ich habe da einfach, was meine engen Freunde angeht, die sind da halt auch irgendwie mehr mit groß geworden als andere. Aber da erlebt man schon immer noch wirklich viel und Gender Pay Gap und so weiter sind ja auch Dinge, die das einfach belegen, auch mit Zahlen.
Ja, absolut. Wie ist das im Profisport?
Tennis im Allgemeinen nimmt immer so ein Stück weit eine Vorreiterrolle ein, weil bei den ganz großen Turnieren die Preisgelder angepasst sind. Also da gibt es tatsächlich bei den Grand Slams, das sind die vier größten Turniere im Jahr, die gleichen Preisgelder für Männer wie für Frauen. Das heißt aber nicht, dass in der Breite eine gleiche Behandlung stattfindet. Da muss ja einfach noch unglaublich viel passieren, wenn man sich die gesellschaftliche Stellung anguckt, wie viele Frauen auf gleichem Niveau Sport machen wie die Männer, aber eben nebenbei auch noch arbeiten müssen, weil einfach die Bezahlung so viel schlechter ist. Da ist Sport auch wirklich nicht weiter als andere gesellschaftliche Bereiche.
Was kannst du in deiner Position tun? Gibt's was, was du tun kannst, um dich da auch zu positionieren?
Ich versuche mich schon einzusetzen. Es gibt ja auch im Sport Strukturen, wo man sich ehrenamtlich einsetzen kann. Mhm. In Verbänden zum Beispiel. Es gibt eine AthletInnenvertretung, das ist Athleten Deutschland e.V. Das ist wie eine Art, ich nenne es immer so ein bisschen eine Gewerkschaft, da kommt vielleicht die Sozialdemokratin mit durch, eine Gewerkschaft für uns Sportlerinnen und Sportler und die zu unterstützen und zum Beispiel auf diese Ansprechstelle auch zu verweisen, wenn ich merke, dass Sportlerinnen gerade schlechter behandelt werden. Und da gibt es Fälle in letzter Zeit, wo sich Athleten Deutschland wirklich stark für Athletinnen, die diskriminiert wurden, die schlecht behandelt wurden von Trainern, eingesetzt hat und viel dadurch erreicht hat, was auch wirklich durch die Presse gegangen ist, wo dann aufmerksam darauf gemacht wurde, wie Spielerinnen teilweise von Trainern behandelt wurden.
Super gut. Du bist schon eine sehr empowernde Frau, ne? Also nicht nur was dich angeht, sondern auch was andere angeht, so mein Gefühl.
Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Also ich versuche, also im Feminismus gibt es ja auch verschiedene Bilder. Es gibt dieses, was in der früheren Generation, ich würde sagen, meine Elterngeneration, gab es viel dieses Girlboss-Ding. Also dass man eigentlich versucht, dieses typisch männliche Verhalten zu adaptieren und sich in dem System einfach nur das anzunehmen, was halt bisher männliche Machtpositionen so ausgefüllt haben. Aber ich glaube, das sollte echt nicht mehr unser Anspruch sein, sondern wirklich dieses Girls Support Girls mäßige. Ja. Es gibt genug Platz für uns alle. Ich glaube, dass vielen Frauen auch immer noch beigebracht wurde, dass es eben nur wenig Platz für Frauen gibt, irgendwie in Machtpositionen oder im erfolgreichen Kontext. Und dass man sich dann so mit denen duelliert hat. Aber das müssen wir echt überwinden und uns da gegenseitig irgendwie viel unterstützen. Wir nehmen uns da keine Plätze weg.
Unterschreibe ich 100%.
Ja, ich hoffe, dass das auch irgendwie noch weiter gesellschaftlich in der Breite so gesehen wird.
Ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und wenn man genau das macht, ne, das, was einem möglich ist im Zuge seiner Privilegien. Und wenn es nur darum geht, im Freundeskreis einfach eine Diskussion zu führen, ich finde das einfach ganz wichtig und gut. Und genau das, was du sagst, es muss ja nicht in diesem Girlboss-Ton sein, sondern auch mit einem entsprechenden Gefühl für die andere Situation.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und da hat halt jeder unterschiedlich viel Kapazität. Ich bin in einer privilegierten Situation, wo ich dafür Zeit aufbringen kann irgendwie. Und andere, genau. Man trifft sich eh am Wochenende mit Freundinnen und Freunden und da kann man diese Diskussion auch mal eingehen. Und wenn diese Freundinnen und Freunde sich nach dieser Diskussion von einem distanzieren, dann sind das vielleicht eh nicht die richtigen Leute.
Ja, das ist ganz bestimmt so.
Auch wenn das schwer ist, das so zu sehen, weil man ja dann doch auch immer irgendwie in so sozialen Situationen auch befreundet bleiben möchte, aber vielleicht ist es dann einfach mal so.
Ja, absolut. Zum Schluss würde ich gerne noch mal einmal über Los Angeles mit dir sprechen. Ich finde es so spektakulär, also mir vorzustellen, wie du dich auf so ein dickes Ding vorbereitest. Das ist einfach ein Riesending, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ein bisschen gehofft hatte ich auch schon auf die jetzt gerade vergangenen Paralympischen Spiele in Paris. Mhm. Als ich angefangen habe, war immer klar, dass so das große Ziel LA ist. Das hatte ich so auch mit meinem Mann zum Beispiel besprochen und so weiter. Aber die Chance war schon auch realistisch für Paris. Es hat dann ganz, ganz knapp nicht gereicht. Aber ja, diese, also bei uns dreht sich eigentlich immer alles um die nächsten Paralympischen Spiele. Mhm. Und das bedeutet, sich jetzt eine gute Position zu verschaffen, um dann in dem Zeitraum, der tatsächlich zählt für die Qualifikation, einfach wirklich das Beste liefern zu können. Das sind dann 12 Monate, in denen die Punkte, die man sammelt, zählt. Und da muss man aber auch jetzt schon anfangen, sich für diese Zeit einfach eine komfortable Situation zu erarbeiten.
Es ist noch so lange hin, ne? Aber es ist trotzdem, der Fokus ist da voll drauf. Das ist spannend. Ja, ne?
Auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, ob LA es schafft, das Ganze so spektakulär zu machen wie Paris.
Ja, das war
natürlich. Ich hoffe drauf. Ja. weil das war natürlich schon wirklich, wirklich gut, was die da abgeliefert haben. Die Tenniswettkämpfe und auch Rollstuhltennis hat eben auf der Anlage von Roland Garros stattgefunden, weil es einfach auch eine spektakuläre Anlage ist. Und bin ich gespannt, wie sie das toppen wollen.
Du hast richtig Bock da drauf, ne?
Ja, voll. Ja. Doch, also es ist einfach, ich habe das ja jetzt einmal durchgemacht dieses Jahr davor, was eine unglaubliche Drucksituation ist, aber ich freue mich schon wieder drauf.
Ja, stark. Und ich kann dann vom Fernseher sitzen und sagen, ah, guck mal, die kenne ich, mit der habe ich schon gesprochen.
Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Die Medienresonanz war auch tatsächlich bei den Paralympics, glaube ich, das steigert sich immer weiter. Mhm. Also auch schon im Vergleich zu Tokio war es echt eine gute Berichterstattung. Da kann noch einiges passieren, auch was das Bild von Menschen mit Behinderung angeht, ehrlich gesagt. Da will ich jetzt nicht alles in den Himmel loben, aber dass überhaupt regelmäßig und jeden Tag übertragen wurde, ist schon mal gut. Und ja, da kann man echt noch weiter dran arbeiten.
Voll gut. Mensch, Britta, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Vorbereitung. Natürlich auch dann für LA und hoffe, wir sprechen auch vorher nochmal.
Ja, würde mich freuen.
Britta, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.
Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur. Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.